Wir haben gerade gesungen, ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und ja, dieses Leid, Schmerzen, Herausforderungen, das ist etwas, das, denke ich, alle kennen. Und das ist auch nicht erst heute so, das war auch schon vor 2000 Jahren so. Papa, drückst du mal die erste Folie? Warte mal. Anschalten. Ja, genau. Paulus ermutigt dazu, dieses Leid aus einer anderen Perspektive zu betrachten, aus der Perspektive der Ewigkeit. Er schreibt an die Korinther, deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber ist ewig. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Das ist so toll, weil das zeigt uns, dass die Schwierigkeiten, die wir durchmachen, mehr noch einen größeren Sinn haben als den wir so sehen können. Man kann sich das vorstellen, das Leben wie eine Schule, das uns darauf vorbereitet, den Himmel noch besser genießen zu können. Das kann man sich vorstellen wie beim Fußballspiel, bei der Weltmeisterschaft. Wenn da das Team gewinnt, da ist natürlich die Freude groß. Aber wer freut sich denn am meisten? Der Stürmer, der das ganze Spiel gearbeitet hat, oder ein Spieler, der die größte Zeit auf der Bank saß? Der Stürmer natürlich, der hat geschwitzt und gearbeitet und gelitten. Und deswegen ist die Freude, die er an dem Sieg hat, noch so viel größer. Und genau so kann man sich das auch mit unserem Leben vorstellen. Das Leben ist wie dieses Fußballspiel. Das hat Regeln, das hat einen Schiedsrichter und einen Schlusspfiff. Und den Himmel kann man sich vorstellen wie den Umkleideraum nach dem Spiel. Natürlich ohne den Geruch von Schweiß, aber durch die Schwierigkeiten, die man durchmacht, hat man die Fähigkeit, den Himmel, die Herrlichkeit des Himmels in einer viel tieferen Art und Weise zu erleben. Und diese Schwierigkeiten haben dadurch auch einen Sinn. Und das ist alles, das klingt so ein bisschen himmlisch gesinnt, das ist so wenig lebensnah, aber es ist wichtig, das Leben aus dieser Perspektive zu betrachten, aus der Perspektive der Ewigkeit. Denn erst im Licht dieser Ewigkeit hat das alles, sowohl die Freuden als auch die Schmerzen, überhaupt einen Sinn. Denn genau, hier haben wir es nochmal, das habe ich vergessen. Paulus bestätigt das auch nochmal, dass dieser Preis am Ende viel größer ist als das Leid, das wir am Weg erfahren. Er ist sich sicher, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Aber das ist ja immer noch, das ist so Zukunftssache, das sein wird. Aber es ist wichtig, das aus dieser Perspektive zu betrachten. Denn wenn mit dem Tod, der ja eigentlich der Lohn der Sünde ist, für eine Person einfach alles vorbei ist, das Leben, dann ist es fast so, als hätte es diese Person nie gegeben. Weil selbst wenn die andere Person oder die Geschichte beeinflusst haben, sind diese Sachen ja genauso vergänglich wie die Person selbst. Und das kann man sich auch wieder vorstellen, wie wenn beim Fußballspiel am Ende einfach alle Spieler und Zuschauer für immer verschwinden würden. Es spielt gar keine Rolle, was währenddessen passiert ist. Alle Tore, Gegentore, Eigentore, Fouls und alle damit verbundenen Gefühle sind weg mit den Personen. Und genau, aber es ist wichtig zu wissen, dass es ist nicht nur die Ewigkeit, die den Sinn gibt. Die Länge des Lebens gibt uns keinen Sinn. das, was der Mensch braucht, ist nicht die Ewigkeit, sondern das ist Gott. Und das kann man sich hier genauso wieder wie in dem Fußballspiel vorstellen. Wenn es da keine Regeln gäbe, keinen Schlusspfiff, keinen Schiedsrichter, dann könnte man bei allem, was passiert, einfach fragen, na und? Ist halt so. Es gäbe nie eine Antwort auf das na und. Warum? Weil es halt diese Regeln und den Schiedsrichter am Ende nicht gibt. Und das ist auch etwas, das der Autor des Buches Prediger bemerkt. Er schreibt, denn Menschen und Tiere haben genau dasselbe Geschick. Die einen wie die anderen müssen sterben. Sie haben beide denselben Atem. Da hat der Mensch dem Tier nichts voraus. Denn alles ist nichtig. Alle kommen an einen und denselben Ort. Aus dem Staub der Erde ist alles geworden. Zum Staub der Erde kehrt alles zurück. Aber genau darin liegt eigentlich unsere Hoffnung. Denn wir sind mehr als nur Staub, weil wir im Ebenbild Gottes gemacht sind und weil Jesus uns ein Leben in Fülle schenken will. Wir können darauf vertrauen, dass Gott mit uns durch dieses Leid geht und dass er uns in die Ewigkeit führt, dass am Ende alles zum Besten führen wird.
Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klageschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst.
Leo la palabra, Apocalipsis 21, de 4 al 6. Le secará todas las lágrimas de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que yo digo es verdadero y digno de toda la confianza. También dijo, todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida.
Braucht mal ehrliche Meinung. Wer freut sich auf den Himmel? Yeah! Es wird richtig geil. Sorry, das sagt man nicht in der Predigt, aber das musste raus. Und erstmal zur Info, was ich jetzt sage. Wer schon mal in der Gemeinde war, wer schon mal 5-mal hier war, der wird jetzt denken, weiß ich doch jetzt alles schon. Glaubt mir, ich vergesse es immer wieder und ihr werdet es auch vergessen. Deshalb kommen jetzt ein paar Glaubensbasics. Zum Himmel. Die Erde ist ein Kreuzfahrtschiff. Ein Kreuzfahrtschiff ist ziemlich schön. Der Erbauer ist ziemlich cool. Der muss viel Arbeit da reinstecken. Und ein Kreuzfahrtschiff, also da kann man den ganzen Tag Billard spielen, Tischtennis, im Pool sein. Es ist schön. Das Problem an unserem Kreuzfahrtschiff ist, wir haben einen Piraten eingeladen. Und der hat das zum Kentern gebracht. Und gerade ist das Kreuzfahrtschiff namens Welt am Kentern. Ja, was macht man, wenn ein Kreuzfahrtschiff kentert? Also die meisten geraten in Panik. Ihr seht alle ziemlich ruhig aus, finde ich. Aber wir wissen, dass das Kreuzfahrtschiff gerettet wird und dass wir auf ein noch viel besseres Kreuzfahrtschiff gebracht werden, das nicht untergehen kann, weil der Pirat nicht mehr eingeladen wird. Und jetzt sind wir auf diesem Kreuzfahrtschiff und was machen wir jetzt hier? Wir warten noch, bis wir gerettet werden. Zeit für eine Runde Billard? Ich meine, es ist noch nicht untergegangen, geht noch. Man merkt nur, wie langsam das Wasser in die ersten Abteile läuft. Und ich glaube, das ist der Zustand, in dem sich unsere Welt befindet. Die Welt ist gut. Billard ist eine tolle Erfindung. Genauso die Natur hier ist toll. Das ist, wie Gott es wollte. Aber es ist dieser Pirat an Bord gekommen und hat das Kreuzfahrtschiff zum Kentern gebracht. Und ich glaube, die beste Option ist, wenn man auf einem kenternden Kreuzfahrtschiff ist, zu sagen, den anderen zu sagen, ey, wir werden gerettet werden. Das ist doch ein perfekter Moment, um Nächstenliebe zu zeigen. Und so will das auch Jesus. Den Text, den ihr gerade gehört habt, wo steht, wo Gott sagt, ich werde jede Träne abwischen. Ich glaube, das ist das, was sich Gott so sehr wünscht, was uns passiert. Dass jede Träne von uns abgewaschen wird, dass es uns gut geht. Gott ist kein Gott, der irgendwie will, dass wir irgendwelche Gesetze befolgen. Gott will jede Träne abwischen. Punkt. In Offenbarung 21, Verse 22 bis 27 steht, dass das neue Jerusalem, also der Himmel, erfüllt wird von Gottes Gegenwart. Und daraus lese ich, dass genau das will Gott auch für uns. Der will Gegenwart mit, der will, dass wir seine Gegenwart spüren. Der will ein Gegenüber haben. Ich weiß, das ist sehr basic, bitte schlaf nicht ein. Aber das ist das, was Gott will und das vergessen wir so, 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 so oft. Kann man sich natürlich denken, in der Bibel stehen 613 Gebote. Die kann man doch nicht einfach vergessen. Dazu habe ich eine Geschichte. Wer kennt die Geschichte von Zachäus? Manuel kennt sie, cool. Oh, noch mehr. Boah, das sind wenige. Naja, sei es drum, dann erzähle ich sie euch. Zachäus war ein Mann in der Bibel. Und Zachäus war ein Zöllner. Ein Mann, den niemand gemocht hat, weil er für die Römer gearbeitet hat und weil er Menschen beruflich ausgebeutet hat. Der wurde gehasst. Gehasst. Keiner hat ihn gemocht. Keiner hat geglaubt, der wird irgendwie gerettet oder so. Und dann kam Jesus zu ihm und sagt, Zachäus, ja, kann ich bei dir Mittag essen? So ungefähr stelle ich mir das Gespräch vor. Zachäus muss ziemlich überrascht sein, weil ich glaube, der hat seit Jahren keine Liebe mehr erfahren. Der wird selber voller Hass gegen die Menschen gewesen sein, die ihn hassen. Und Zachäus kommt und sagt, Jesus kommt und sagt, Zachäus, kann ich bei dir essen? Und er ist der erste Mensch seit Jahren, von dem Zachäus so etwas wie Liebe erfährt. Und danach sagt Zachäus, let's go, ich gebe jetzt meinen Besitz ab. Ich will jetzt so leben, wie Jesus es will. Ich gebe jetzt mein Geld, was ich den Leuten geklaut habe, ich gebe das zurück. Ich spende das an die Armen. Und das war nicht, weil Jesus gesagt hat, Zachäus, du hast ganz schön viel falsch gemacht, du Idiot. Kehr wieder zu mir um. Nee, das war im Grunde nur, weil Jesus gesagt hat, ich will bei dir essen. So einfach ist das. Dazu habe ich auch einen Bibelvers. Warte, ich suche ihn kurz. Das ist in Galater 5, die Verse 1 bis 6. Nämlich, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich sage es noch einmal, mit allem Nachdruck und jedem, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Ihr habt dann mit Christus nichts mehr zu tun. Jeder, der durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten will, hat damit die Gnade verspielt. Wir aber dürfen durch den Geist Gottes hoffen, aufgrund des Glaubens vor Gott als gerecht zu gelten. Denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Um alle abzuholen, die noch nie was von Beschneidung gehört haben, das war im Judentum der Ausdruck, dass man ein Jude ist und dass man das Gesetz zu befolgen hat. Was das jetzt genau ist, das ist leider nicht jugendfrei und die Churchies sind oben. Deshalb kann ich das nicht so genau sagen. Ja, ich finde, dem Text kann man nicht viel hinzufügen. Alles Gesetzlichkeit, und ich glaube, jeder von uns sagt irgendwo, der da ist komisch, der hält sich an irgendwas nicht. Oder ist das und das richtig, was der da macht? Und damit stecken wir Leute direkt in Schubladen. Ich kenne einen Pastor, wenn man den sieht, der sieht nicht aus wie ein Pastor. Der hat nämlich Tattoos. Da kenne ich schon Christen, die sagen, der hat Tattoos, böse, böse. Der hat lackierte Fingernägel. Da gab es in meiner Familie schon Diskussionen. Was sendet ein Pastor für eine Message, wenn er lackierte Fingernägel hat? Und spätestens an dem Punkt, dass dieser Pastor sich von seiner Frau hat scheiden lassen, sagen viele, das darf ein Pastor doch nicht. Wenn die Ehe schon nicht läuft, wie ist das dann in seinem Glauben erst? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne kaum einen Menschen, der seinen Glauben mit Jesus so authentisch und so cool lebt wie dieser Pastor. Einige werden ihn kennen. Und das ist es doch, worauf es ankommt. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja falsch, sich Fingernägel zu lackieren. Ich habe da keine Ahnung, ich habe da auch keine Stellen zugelesen. Aber ganz ehrlich, der gehört zu Jesus, das passt schon. Gesetzlichkeit ist, ich sage es mal ganz deutlich, wenn man nur dem Gesetz folgt, das ist ein Scheiß. Das bringt dir gar nichts, kannst du vergessen. So, also Fazit. Es ist mega cool, geliebt zu werden und Gott will Beziehung mit uns. Und er will auch, das steht in Römer 13, Vers 8 bis 9, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das heißt, wir müssen das Gesetz gar nicht ignorieren. Wir erfüllen es, indem wir einander lieben. Denn die Gebote werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit zitiert Paulus Jesus, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen. Darauf kommt es an. So, das war jetzt der einladende Teil meiner Predigt, aber das heißt immer, man soll auch einen Herausfordernden bringen, deshalb kommt er jetzt. Und zwar habe ich eine Frage an dich. An dich, 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 dich und den da auch. Weil das ist keine leichte Frage. Was ist, wenn du heute stirbst? Wenn das hier dein allerletzter Tag wäre, wenn wir uns heute nicht mehr sehen, würdest du dann all die ganzen Sachen machen, die du gerade machst, wenn du wüsstest, dass du heute Abend gehst? Worin investierst du deine Zeit, wenn sowas wie Geld macht Image und das bleibt ja sowieso nicht? Du arbeitest und arbeitest, aber du drehst dich nur im Kreis, nur wegen diesem doofen Wort namens Ehrgeiz. Was ist, wenn du dein ganzes Leben blind warst und wenn es viel mehr gibt, als du siehst und wenn du für eine Ewigkeit lebst wie, oder leben könntest, so wie Julian das uns sehr schön näher gebracht hat. Danke übrigens. Ja. Wer von euch kennt die Obros? Oh, ausbaufähig, gleich kennen sie mehr. Denn die Obros, man könnte sagen, ist ein Musiker, glaube ich nicht so ganz, denn das sind eigentlich Rapper, aber die haben das Wort Rap, also R-A-P, abgekürzt mit radikal anders predigen. Und in einem ihrer Texte heißt es, das hier ist kein Rap, das ist eine lyrische Predigt und das leben die. Und ihre Texte sind lyrische Predigten. Deshalb haben wir euch einen Rap von den Obros mitgebracht. Was ich noch loswerden wollte, als vielleicht kleinen Tipp für, wofür lebst du? Der größte Kampf in meinem Leben ist, auf Jesus zu schauen. Was ist der größte Kampf in deinem Leben? Band baut noch kurz auf.